Der Glaube sieht, auch wenn es nichts zu sehen gibt, im Sichtbaren, aber der Glaube sieht ins Unsichtbare und das ist gut. Wir haben ein wunderbares Werkzeug bekommen von Gott. Der Glaube ist nicht nur der Schild, den wir vor uns halten, so als Schutz, sondern er ist auch ja, das Auge, das ins Verborgene sieht. Und Gott hat uns das geschenkt, damit wir die Dinge sehen, die jetzt gerade verborgen sind. Und wir haben gerade eine Beschränkung, wie wir sie so noch nie hatten und sind zerteilt. Aber die Caro hat es am Anfang schon gesagt, wir sind eins. Wir sind eine Gemeinde und wir sind verbunden mit dem Leib Christi weltweit. Und das ist ein Reichtum und eine Fülle. Ja, also Gott wendet momentan mein Augenmerk immer wieder auf diese Fülle und auf diesen Reichtum. Und das ist auch mein Thema heute. Gott ist reich und er möchte, dass sein Reichtum bekannt wird. Und interessant, der Klaus Engler hat heute diesen Vers vorgelesen, das Volk, das ich mir gebildet habe, damit sie meinen Ruhm verkündigen. Gott hat sich ein Volk bereitet, um seinen Ruhm, um seinen Reichtum, um seine Größe zu verkündigen, um ihn offenbar zu machen. Die Gemeinde existiert hier auf der Erde, um Gott offenbar zu machen. Und das fasziniert mich unglaublich, weil wir sind doch nur Menschen, ja. Aber Gott hat uns auserwählt und hat uns befähigt, ihn offenbar zu machen. Und der Reichtum, um den es heute geht, ist eigentlich ein Qualitätsmerkmal Gottes, auf das wir immer wieder stoßen. Wir kommen immer wieder bei seinem Reichtum an. Dass er ist nicht geizig, er ist nicht knausrig und er muss nicht Acht haben, dass er nicht zu viel ausgibt. Gott ist reich, endlos reich, eine Quelle ohne Ende. Da kann man schöpfen und schöpfen und schöpfen. Und er möchte das reinfließen lassen in die Gemeinde und hat es auch reinfließen lassen und hat uns reich gemacht. Das können wir lesen im Epheser 3, Vers 10. Zum einen steht da, damit jetzt den Gewalten und Mächten in der Himmelswelt durch die Gemeinde die vielfältige oder mannigfaltige Weisheit Gottes zu erkennen gegeben werde. Das ist der Plan Gottes. So, er möchte, dass die sichtbare, aber auch die unsichtbare Welt ihn erkennt, seinen Reichtum, seine Weisheit, diese umfassende Weisheit erkennt und davor erzittert und in Ehrfurcht sich beugt. Und das macht er durch die Gemeinde. Klar, wir fühlen uns so nicht und jetzt momentan sehen wir es auch nicht unbedingt, ja. Aber es blitzt immer wieder auf und das wollen wir doch wahrnehmen. Und der Glaubende, der sieht's. Dann heißt es in 1. Korinther 1, 4 bis 7, ich danke meinem Gott alle Zeit euretwegen, das betet der Paulus, für die Gnade Gottes, die euch gegeben ist in Christus Jesus. In ihm seid ihr in allem reich gemacht. In allem Wort und aller Erkenntnis, wie denn das Zeugnis des Christus unter euch gefestigt worden ist. Daher habt ihr an keiner Gnadengabe Mangel, während ihr das Offenbarwerden unseres Herrn Jesus Christus erwartet. Also, das ist für die jetzige Zeit ausgesagt. Das ist nicht für den Himmel und die Zukunft gesagt, sondern für jetzt, während wir warten auf Jesus Christus, dass wir jetzt in allem reich gemacht sind, dass wir an keiner Gnadengabe Mangel haben. Das ist Fakt. Das ist Tatsache. Und der Glaubende sieht's und handelt entsprechend. Kürzlich bei einem Treffen vom Leitungsteam, da nahmen wir das Abendmahl zusammen und die Betonung des Heiligen Geistes war so in meinem Herzen auf dem Brot. Sonst steht ja oft der Kelch, das Blut im Mittelpunkt, die Versöhnung, die Vergebung der Sünden. Aber an dem Abend hatte ich immer wieder den Satz im Herzen aus 1. Korinther 10, 17, denn ein Brot, ein Leib sind wir, die vielen, denn wir alle nehmen teil an dem einen Brot. Ich kann euch nur empfehlen, unter dem Aspekt immer wieder das Abendmahl hin und her in den Häusern zu nehmen, wenn ihr euch trefft, das Abendmahl zu nehmen und dann einfach vor Augen zu halten, wir sind ein Leib. Wenn wir jetzt auch zerteilt sind in verschiedene Häuser, wir sind ein Leib. Das hat weitreichende Folgen. Ich nahm mir dann am nächsten Tag mal den 1. Korinther unter die Lupe und habe dann noch gelesen, habe festgestellt, dass eben dieser Vers aus Kapitel 10 in Kapitel 12 noch genauer erklärt wird. 1. Korinther 12, 12 und 13 lese ich mal gerade. Denn wie der Leib einer ist und viele Glieder hat, alle Glieder des Leibes aber, obwohl viele, ein Leib sind, so auch der Christus. Und so auch die Gemeinde, weil sie ist Christus, der Leib Christi. Denn in einem Geist sind wir alle zu einem Leib getauft worden. Es seien Juden oder Griechen, es seien Sklaven oder Freie, es sind alle mit einem Geist getränkt worden. Gott hat also durch seinen Heiligen Geist uns in diese Einheit gebracht. Bei all unserer Unterschiedlichkeit, wir sind doch eine Einheit, die zusammen funktioniert. Im Glauben, im Geist. Und das ist Gottes Sicht über uns. Wir ergänzen uns aufs Vorzüglichste. Das müssen wir uns immer wieder vor Augen halten. Es hat einen Grund, warum dein Ehepartner, der auch gläubig ist, so ganz anders ist als du. Das hat einen Grund, warum deine Hauskreisgeschwister so ganz anders ticken als du. Das hat einen Grund. Das muss so sein. Das ist Reichtum. Gott sieht oder hat gesetzt die Gemeinschaft, diese Unterschiedlichkeit. Er möchte, dass wir herrlich, reich, überwältigend schön sind. Und deshalb hat er uns zusammengesetzt und zusammengefügt in dieser Vielfalt. Das gibt göttliche Ausstrahlungskraft. Das ist uns nicht immer bewusst. Wir bekämpfen manchmal das Andersartige. Das liegt so in unserem Naturell. Aber wir müssen lernen, dass Gott das möchte, dass wir unterschiedlich sind. Und er schafft es irgendwie in seiner Weisheit, dass wir zusammenpassen, dass wir zusammen harmonieren, wenn sein Geist die Führung hat. Dann geht das. Und ich habe mir außerdem über die Jahre, über die vergangenen, immer wieder Gedanken gemacht über die verschiedenen Generationen in der Gemeinde. Im Natürlichen hat ja jede Generation so ihre Vorlieben. Und in der Welt haben die Generationen nicht so viel Berührungspunkte. Da gibt es eher Knatsch zwischen den verschiedenen Generationen. Ja, das ist nicht so einfach. Da treffen sich die Senioren unter sich und die Teenies treffen sich unter sich und miteinander können die nicht so viel anfangen. Aber bei Gott, interessant, ist es doch ganz anders. Wir wissen vom Heiligen Geist, dass Gott Vater ist. Und wir haben auch im Epheserbrief diesen Vers vielleicht noch im Gedächtnis, wo es heißt, er ist Vater über alle Vaterschaft. Das heißt, Gott ist ein Gott, der in Familienkategorie denkt. Ein Vater ist nie ein Solo. Ein Vater hat mindestens eine Frau und unbedingt auch Kinder. So, ein Vater hat Familie. Vater ohne Familie geht nicht. So, Gott hat einen Sinn für Familie. Er hat sie geschaffen. Er hat diese Absicht gehabt, Familie zu gründen. Und das hat er getan. Es war ein langer Weg dahin. Wir wissen, dass es mit Adam und Eva anfing und es ging irgendwie, das war noch nicht so das, was er sich vorstellte. Wir wissen, dass er aber schon von Anfang an diesen Plan hatte und es auch ihnen offenbart hat, was seine Gedanken sind. Es ist nicht gut, dass der Mensch alleine sei und es ist auch nicht gut, dass ein Gott alleine sei. Das wollte er nicht. Er wollte Gemeinschaft mit dem Menschen. So, das nur mal als kleinen Exkurs. Das war von Anfang an seine Idee. Er ist der Schöpfer von Familie und für ihn sind Generationen ein wichtiger Bestandteil von Gemeinde. Generationen gehören in die Gemeinde. Es sollte keine Gemeinden geben, die nur eine ganz bestimmte Altersgruppe ansprechen und die unter sich bleiben in dieser Altersgruppe. Das ist geistlich gesehen unnatürlich. Und wenn wir in einer Gesellschaft leben, wo es Generationskonflikte gibt, so müssen wir doch feststellen, wenn in dem Moment, wo wir Familien haben in der Gemeinde, haben wir auch Generationen. Und wenn sich dann Opa und Oma auch bekehren und wenn deine Kinder gläubig werden und sich taufen lassen, so wie letzten Sonntag, dann stellst du fest, ja, wir haben Reichtum in der Gemeinde, wir haben Generationen. Und ja, Gott möchte sich darin genauso offenbaren wie in diesen unterschiedlichen Begabungen und Unterschiedlichkeiten. Ein Bruder sagte mal, das habe ich glaube ich schon mal erzählt, die Jungen, die haben alle Energie der Welt, aber extrem wenig Weisheit. Die Alten dagegen haben einiges an Weisheit, aber ein Minimum an Energie. Und deshalb sollten die zusammenhalten. Ja, was der eine nicht hat, hat der andere. Und da hatte er recht, als er das sagte. Ich habe dann auch noch festgestellt, dass es in der Bibel, kann man lesen im 1. Johannesbrief 2, die folgenden Verse, 12 und die folgenden Verse, da gibt es drei Generationen, die erwähnt werden. Da gibt es die Kinder, ich schreibe euch Kindern, dann gibt es die jungen Männer und zuletzt noch die Väter. Da kann man jetzt eine ganze Predigt drüber halten, über diese verschiedenen Generationen. Ich glaube, dass das natürliche Alter da auch eine Rolle spielt, aber die geistliche Entwicklung auf jeden Fall auch. Die macht dich auch zu einem geistlichen Kämpfer oder zu einem geistlichen Vater oder Mutter. Je nach Reife, da spielt die Reife rein. Jetzt sind wir also alle schon sehr unterschiedlich und jetzt kommt noch unser unterschiedliches Alter dazu. Das ist nicht so einfach. Da gibt es die wirklich Jungen, die Feuer und Flamme sein können für alles Mögliche, die sehr viel und sehr schnell lernen, die auch ein hohes Lebenstempo haben. Und die haben unverbrauchte Energie. Die sind eben in dieser Lebensphase des Lernens, des Ausprobierens, auch die Zeit der Luftschläge, wo man so einiges in den Sand setzt. Aber es ist auch eine Zeit der Leichtigkeit und Unbekümmertheit und wird ja auch viel besungen, die Jugend, ach wie schön, irgendwann ist sie halt vorbei. Dann kommt die Generation der Gegründeten, die bereits Verantwortung für andere mittragen, die auch schon durch den einen oder anderen Fehler gelernt haben, die Kapital und auch Potenzial angesammelt haben. Und ich stufe die mal ein in die Kategorie der Macher. Sie haben viel Erfahrung, viel Know-how und noch reichlich Energie, um Dinge zu bewegen und das Gelernte dann auch umzusetzen. Und zuletzt sind da die Älteren, die Alten, denen geht auch schon mal die Puste aus, die brauchen öfter mal eine Pause. Die haben vielleicht auch die eine oder andere Narbe und tragen die mit Würde, weil man an ihnen sieht, dass sie die Kämpfe des Lebens gekämpft haben. Und es ist im Leib Christi so, dass ihnen daraus Weisheit erwächst. Gott hat die alle im Blick, die Jungen und die Alten und die Schattierungen dazwischen. Und er hat sie in der Gemeinde gesetzt, um seinen Reichtum zu offenbaren. Für ihn ist keine Generation minderwertiger als die andere, sondern jede hat ihre Wichtigkeit und Bedeutung. Deshalb nochmal, sie sollten zusammenhalten. Dann habe ich noch festgestellt, dass mein Fokus in der letzten Zeit sehr stark auf diese mittlere Generation ist, auf die, es ist eine besondere Generation. Ich sag mal so die 40, 50-Jährigen. Die haben Kinder, die sind schon Eltern. Und wir haben in unserer Gemeinde da eine größere Gruppe, die waren bei der Gründung dieser Gemeinde dabei. Die haben einfach die Anfänge erlebt, vor 10 Jahren ungefähr oder etwas länger. Und wir sind ja so mehr die Quereinsteiger, Elia und ich kamen ja erst 2013 oder so dazu. Aber eben diese Gruppe, die hat schon was durch, sage ich mal. Und das ist auch eine Gruppe, allgemein gesprochen, die kommen woher und die gehen wohin. Die sind in der Mitte. Sie sind in so einem Durchgang. Und ihnen ist normalerweise zu eigen, dass sie die Ärmel hochkrempeln, aber dass sie auch an ihre Grenzen schon kommen. Vor über 20 Jahren haben Elia und ich, damals waren wir gerade 40 Jahre alt, an einer deutschlandweiten Pastorenkonferenz teilgenommen mit einigen 100 Pfingstpastoren aus Deutschland. Und der damalige Präses, der forderte an einer Stelle seines Vortrags die 40-Jährigen und Älteren auf, mal aufzustehen und für die unter 40-Jährigen zu beten und sie zu segnen. Und ihnen symbolisch einen Stab in die Hand zu geben. Und er hat es dann auch erklärt und hat gesagt, das ist wie beim Sport, beim sogenannten Staffellauf. Man nimmt vom Vorläufer den Stab, man läuft seinen Abschnitt und dann gibt man den Stab an den nächsten weiter. Bei diesem Sport ist es wichtig, im Blick zu haben, dass keiner die Strecke alleine läuft, sondern dass man ein Team hat und jeder hat einen Abschnitt. Und das finde ich ein sehr schönes Bild für die Gemeinde. Das ist in der Gemeinde auch so. Wir haben bestimmte Abschnitte. Wir haben auch bestimmte Begabungen, die sich von ganz am Anfang bis ganz zum Ende durchziehen. aber es gibt eben auch diese Abschnitte. Das mal so als Einschub. Ich glaube, wir sind eine reiche Gemeinde. Wir haben diese Altersgruppen und können es genießen, dass wir nicht nur eine kleine Altersspanne in unserer Gemeinde haben, die dann auch nur ihren kleinen begrenzten Altershorizont hat, sondern wir haben die Gnade bekommen, mehrere Generationen hier zu haben. Das ist ein Segen. Da sind Familien eben, wo die Großeltern, die Eltern und die Kinder Jesus kennen. Das ist gut. Ja, und was mir bei der mittleren Generation auch noch auffiel, ist, als wir da drin standen, Elia und ich, in diesem Alter, wo man sehr, sehr aktiv ist und es auch kann und auch von Gott eingesetzt wird, da hat man ganz oft diese Frage, was soll ich tun und was soll ich lassen? Weil man merkt, dass man kommt an Begrenzungen. Was ist noch meins und was gebe ich ab? Ich könnte alles machen. Interessant, dass im Leib Christi ist der Alleskönner nicht gefragt. Es ist die Vielzahl, die Vielfalt gefragt. Und so glaube ich, dass wir mit all unserem Potenzial als Gemeinde, der Einzelne muss das nicht leisten, muss das nicht können. Wir dürfen an den Punkt kommen, wo wir uns zurücklehnen und sagen, okay, das muss ich nicht machen. Da ist einer, der hat mehr Erfahrung, und ich muss jetzt erstmal meine Hausaufgaben machen. Oder der Ältere sagt, das habe ich alles schon gemacht, ich glaube, das gebe ich jetzt ab. Und so sehen wir, dass da eine Entwicklung ist und es ist ein dynamischer Prozess, es ist nicht starr, es ist nicht so, dass über viele Jahrzehnte hinweg immer der Gleiche die Stühle stellt, ganz blödes Beispiel, sondern dass wir uns entwickeln und dass wir wie in einer Familie die verschiedenen Generationen durchlaufen. Und so ist es in der Gemeinde auch. Ja. Jesus selbst machte diese Erfahrung, dass er einer ist und dass als etwas viel Größeres noch auf dem Plan steht. Er hat seine Jünger angehaucht an irgendeinem Punkt, wo er wollte, dass alle Dörfer erreicht werden, und er hat dann seine Jünger angehaucht und dann noch 70 darüber hinaus, die er ausgesandt hat, 2 und 2, und sie sollten alle Dörfer Israels erreichen. Und er hat sie befähigt, Wunder zu tun und das Evangelium zu predigen, das Reich Gottes, die Leute aufzurufen, wecken und aufzurütteln und zu sagen, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Merkt ihr es? Da passiert was. Und sie einfach, ja, Israel wachzurufen. Und er war sich bewusst, dass er alleine das gar nicht zeitlich schafft in diesen 3 Jahren mit seinem Körper. Klar, er ist souveräner Gott, aber er war in dieser Phase Mensch. Und mit all dieser Begrenzung. Und dann hat er auch gesagt in Johannes 14, Vers 12, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird auch die Werke tun, die ich tue, und wird größere als diese tun, weil ich zum Vater gehe. Und ich denke, er sah in diesem Moment die Möglichkeit seines Leibes als Gemeinde. Er sah diese Möglichkeit, wenn der Leib Christi aufsteht und als Gesamtheit wirkt, ist es viel größer als das, was Jesus als einzelner Mensch tat. Also von Volumen her, von der Bedeutung her war das, was Jesus tat, sein Auftrag, unschlagbar. Da kommt keiner ran. Das kann keiner von uns. Er hat alle Sünde der Welt getragen und hat uns erlöst. Aber eben, er hat berufen uns in der Vielfalt, in der Vielzahl. Und dazu gehören eben nicht nur die Gnadengaben, so wie zum Beispiel die Musikalität oder besonderes Organisationstalent, was jeder so als Gnade in seinem Leben mitgekriegt hat, sondern da gehören auch die Geistesgaben dazu, das Sprachengebet, wie zum Beispiel auch Visionen. Oder wenn jemand spricht und Menschen kommen zu Jesus, eine Geistesgabe, evangelistisch zu sein, ohne dass man das gelernt hat. Oder auch dieses Hirtenherz ist auch eine Geistesgabe, dass man Erbarmen hat für den Einzelnen und dieses eben göttliche Hirtenherz hat. Und dann gibt es eben diese Generationen, diese Reifegrade. Deine Qualitäten und dein Nutzen für die ganze Gemeinde verändern sich mit den Jahren. Und das ist gut so und es dient alles dazu, Gottes Reich und Weisheit zu erkennen und zu bestaunen. Und so ist es wichtig, dass wir uns gegenseitig auch so wahrnehmen, dass wir uns wahrnehmen. Mit den Augen des Glaubens, nicht nur den natürlichen Menschen, wir kennen von nun an niemanden mehr nach dem Fleisch, sondern dass wir bewusst die geistliche Dimension im Anderen suchen und wahrnehmen. Auch kann man auch beten für, kann sagen, Gott, was hast du dem gegeben? Was sehe ich da in ihm? Ist das eine Sicht von dir oder sehe ich da nur die natürlichen Dinge? Wenn du jemand bist, der sich manchmal klein und unnütz fühlt, unwichtig vielleicht, übersehen, dann sollst du wissen, dass du ja ein Teil vom Ganzen bist und dass es ohne dich nicht das Ganze ist. Gott hat dir in jedem Fall etwas gegeben. Und wenn du das Wenige, das du hast, einbringst, wird's mehr. Und wenn du jemand bist, der gern die Ärmel hochkrempelt und die Dinge einfach tut, die zu tun sind, wissen, dass du das immer schon gut alleine gekonnt hast, dann öffne deinen Blick dafür, dass Gott diese Vielfalt, diese Gemeinschaft liebt und dass er es liebt, wenn du die Dinge nicht alleine tust, sondern mit anderen zusammen, weil jeder hat einen Aspekt, den du nicht hast. Ein jeder habe etwas und das ist so. Gott hat einem jeden etwas gegeben. Das spiegelt Gottes Charakter am besten wider. Dann kannst du lernen, ein Ermöglicher zu werden, indem du vielleicht mal in bestimmten Situationen einen Schritt zurückgehst und sagst, okay, das darfst du jetzt machen. Versuch's mal. Und wenn du jemand bist, der müde geworden ist, der vielleicht erschöpft ist vom vielen Einsatz und öfter über deine Grenzen gegangen bist, dann überleg doch mal, ob es nicht vielleicht jetzt an der Zeit ist, sich mal zurückzulehnen, die Gemeinschaft zu genießen, den Einzelnen zu trösten mit dem Trost, den du selbst oft schon erfahren hast, weil das ist das Privileg der Älteren, dass sie schon oft getröstet wurden und das auch weitergeben können. Und dann verbring doch einfach mal mehr Zeit in der Stille mit Gott und frag, was der Geist der Gemeinde zu sagen hat. Schreib's auf und genieße es, dass Gott dich in diese Situation geführt hat, wo du nicht immer alles machen musst. Wir haben alle etwas. Niemand hat zu wenig. Und der Geist teilt aus, wie er will. Und was Gott tut, ist immer gut. Und ich wünsche uns, dass wir in dieser seltsamen Zeit, in der wir so beschränkt sind, dass wir dennoch sehen, dass es eine Chance ist, um uns einzubringen, jeder mit dem, was er hat. Und dass Gott seinen Reichtum genauso offenbaren kann, vielleicht sogar noch besser. Wir trauen es ihm doch einfach zu. Als wenn wir uns hier immer alle versammeln könnten. So sind wir verteilt auf Häuser, auf mehrere Häuser, und es gibt mehrere Orte, an denen das Licht leuchtet. Ich glaube, wir unterschätzen Gottes Weisheit immer noch. Amen. Jesus, ich möchte dich jetzt an der Stelle einfach auch bitten, dass du uns hilfst, jedem Einzelnen sich für den Glauben zu entscheiden, für den Blick des Glaubens, deine Gemeinde mit deinen Augen zu sehen, dass wir deine Möglichkeiten entdecken, dass wir merken, was für ungeahnte Möglichkeiten du hast, indem du sagst, dass wir ein Leib sind, wenn wir auch viele Glieder sind. Und du hast uns unterschiedlich gemacht, was für ein Reichtum. Herr, ich will das mehr erkennen und ich möchte mir das vor Augen halten. Du bist reich, überreich für alle. Danke, Jesus. Amen.